kommt er erst nächste Woche. Jetzt geht er erstmal so auf die Reise. Als er gesehen hat, wie hübsch er ist, wollte er die Mütze nie wieder abnehmen. Okay. Wir werden heute Kapitel 8 abschließen. Wir werden alles zum Thema quadratische Reste, was wir noch besprechen wollen, an Rechenregeln und so weiter, heute besprechen und zur Anwendung kommen. Und das nächste Resultat, das ich ausführlich bespreche, ist 2 über p. Die 2 über p-Regel, bei der wir herausfinden, für welche Primzahlen p 2 ein quadratischer Rest ist und für welche nicht. Das ist Lemma 8a. Da sei p so wie immer eine ungerade Primzahl. Thema quadratische Reste. Und dann schreiben wir einfach hin, was 2 über pi ist. Bei der minus 1 über pi Regel haben wir schon gesehen, dass es da immer irgendeine Unterscheidung gibt, je nachdem wie sich p verhält, dann teilen durch, in dem Fall 4, in diesem Fall dann teilen durch 8. P ist eine ungerade Primzahl, kann also beim Teilen durch 8 insgesamt 4 verschiedene Reste haben. Da gibt es die Möglichkeiten 1 und 3 und minus 1 und minus 3, wenn man möglichst kleine Reste nimmt, im Sinne von betragsmäßig möglichst klein. Und genauso sortiert sich das dann hier auch ein. 2 ist ein quadratischer Rest und P genau dann, das heißt, da kommt 1 raus. Möchte ich mir jetzt folgende Menge angucken. Ich gehe einmal wollen entscheiden, wie der kleinste Rest von 2 mal L aussieht, ob der positiv oder negativ ist. Und dafür schauen wir folgende Ungleichung an. Zunächst mal ist L mindestens 1 und deswegen ist 2 mal L mindestens 2. Okay? Jetzt gucken wir weiter. L läuft von 1 bis k, das heißt L ist höchstens so groß wie k und deswegen ist das hier höchstens so groß wie 2 mal k. Und nach Wahl von k ist das höchstens so groß wie p minus 1 halber. Und wie haben wir die kleinsten Reste modulo p definiert? Da sind wir von der 0 aus nach rechts bis hin zu p minus 1 halber gegangen und dann nach links bis hin zu minus p minus 1 halber. Das heißt, wenn 2 mal L hier in diesem Bereich liegt, dann ist 2 mal L selber sein kleinster Rest modulo p und der ist positiv. Nochmal diese Menge mit den kleinsten Resten. Braucht jemand die nochmal? Die kann ja mit hier zu liegen. Oh, wir machen einen besseren Kasten. Wir machen einen besseren Kasten. Ich kann das da abkürzen. Und jetzt kommt hier. Minus P, dann haben wir hier minus sehe ich hier schon was, wenn ich minus pi rechne. 2 mal L minus p ist nämlich kleiner gleich p minus 1 minus p, also minus 1. Jetzt ist noch die Frage, warum ist das nicht zu klein? Im Sinne von, warum bin ich jetzt nicht links rausgelaufen aus dem aus dieser Menge von Vertretern? Da muss ich kurz nachdenken. Ach so, da schreibe ich einfach p als 2p halbe. Und dann sehe ich, wenn ich das hier einsetze, dass das größer gleich minus p minus 1 halbe ist. Das heißt, ich orientiere mich an dem, was ich von hier oben weiß, rechne minus p und setze, um die linke Seite zu sehen, einmal für p 2p durch 2 an. Und dann passt das. Das heißt, der kleinste Rest von 2 mal L modulo p ist 2 mal L minus p. Damit liege ich jetzt in dieser Menge und zwar hier auf der linken Seite, das heißt, der kleinste Rest ist negativ. Wie wir auf die negativen kleinsten Reste kommen. Denn der erste Teil da oben liefert keine negativen kleinsten Reste, aber der zweite Teil da oben dann für jedes Mal. Das heißt, wir haben so viele negative kleinste Reste, wie da oben im zweiten Teil Zahlen stehen. Und jetzt ist der einzige Witz, der noch kommt, dass wir uns die vier Fälle da oben, was für ein Rest p beim Teilen durch 8 hat, nacheinander angucken und jedes Mal einfach hinfummeln, was passiert und wie viele negative kleinste Reste haben wir. Wir brauchen ja nur die Unterscheidung gerade oder ungerade viele. Und wenn man sich die Menge da oben anguckt, dann sieht man auch, warum gerade und ungerade viele da beides rauskommen kann. Gut, von den vier Fällen machen wir einen, denn die gehen alle vier im Prinzip gleich. Und wenn Sie einmal die Idee gesehen haben, reicht das. Jetzt gibt es also vier Fälle. Dann mal los. P kongruent 1 8. Was lernen wir daraus? Na, wenn wir jetzt P minus 1 betrachten, dann ist das durch 8 teilbar. Und da sehen wir gleich, wo das eine Rolle spielt. Und um das explizit hinschreiben zu können, schreiben wir P mal wirklich als 8 mal irgendwas plus 1. P minus 1 halbe. Jetzt wissen wir also was über K. 2 mal K ist kleiner gleich P minus 1 halbe. Jetzt möchte ich wissen, wie groß ist K? Na, da teile ich einfach auf beiden Seiten durch 2 und sehe, K ist kleiner gleich P minus 1 Viertel. Gucken wir uns nämlich an, ein Viertel. richtig. Ja, egal, ich schreibe erstmal weiter. Kann sein, dass ich später das deshalb woanders hinschieben möchte. Ein Viertel P minus 1, ich benutze jetzt erstmal das mal. 8 mal M plus 1 setze ich ein für P. Dann ist das ein Viertel. 8 mal M plus 1 minus 1 ist dann einfach nur 8 mal M. Einverstanden? Ich setze für P 8 mal M plus 1 ein. Dann kürzen sich das plus 1 und die minus 1 weg und es bleibt übrig 8 mal M. So, und jetzt habe ich ja das Viertel. Dann sind das 2M. Das heißt, K ist kleiner gleich dem, also ist K kleiner gleich 2 mal M. Und dann muss K gleich 2 mal M sein, denn K ist ja eine natürliche Zahl und war so groß wie möglich gewählt mit dieser Eigenschaft. Deshalb kann ich jetzt hier schreiben, K kleiner gleich dem, mit der Wahl von K voll K gleich 2 mal M. Wenn K kleiner wäre, dann hätten wir K nicht so groß wie möglich mit dieser Eigenschaft gewählt. Deswegen sage ich, dass es mit der Wahl von K zu tun hat. So, was ist jetzt die Anzahl N der negativen kleinsten Reste? Aus dieser Menge, die wir am Anfang hingeschrieben haben, 2, 4 und so weiter bis hin zu 2 mal P minus 1 halber, die Anzahl N der negativen kleinsten Reste für die Menge, ich schreibe sie nochmal hin. 1 mal 2, 2 mal 2 und so weiter bis hin zu P minus 1 halb mal 2. Diese Anzahl ist also was? Da oben steht sie ja. Die Anzahl ist die Anzahl der Elemente in der Menge K plus 1 bis P minus 1 halber. Jetzt kann ich für K 2m einsetzen. Oder möchte ich das anders machen? Moment. Achso, genau, ich setze später erst m ein. Erstmal möchte ich hinschreiben, wie viele Elemente dieser Menge sind. Da zähle ich von hier bis da und sehe, die Anzahl der Elemente, die hier stehen, ist p minus 1 halbe minus k. Jetzt möchte ich, glaube ich, erst für K 2m einsetzen. Denn, wie ist das jetzt? K ist 2 mal m, dann kann ich aber ja auch, wenn ich hier überall Gleichheit habe, einsetzen, was p minus 1 halbe ist. Das ist dann nämlich genau 2 mal k, also 4 mal m. Dann ist das 4 mal m minus 2 mal m. Und das ist 2 mal m. Und das ist gerade. Irgendwann vorhin habe ich schon mal erzählt, dass es bei dieser Geschichte nur darauf ankommt, ob die Anzahl der negativen kleinsten Reste gerade oder ungerade ist. Die genaue Zahl interessiert uns gar nicht. Aber hier sehen wir 2 mal eine natürliche Zahl, also ist das gerade. Nochmal, was haben wir gemacht? Wir haben uns überlegt, wie groß k sein muss. Wir haben diese Abschätzung gehabt und haben dann gesehen, k muss 2 mal m sein. Dann haben wir gezählt, wie viele Elemente sind in dieser Menge. Dass die Anzahl der Elemente ist genau p minus 1 halbe minus k. Für p minus 1 halbe können wir 4 mal m einsetzen, denn 2 mal k ist ja gleich p minus 1 halbe, wenn wir so weitermachen. Und minus 2 mal m ist einfach das minus k. Dann bleiben 2m übrig und das ist gerade. Und die anderen Fälle gehen genauso. Und Sie können sich jetzt auch hoffentlich vorstellen, wie die anderen Fälle funktionieren. Denn wenn p kongruent zu minus 1 ist mod 8, dann schreiben Sie halt p gleich 8 mal m minus 1 und setzen alles ein und versuchen genauso zu rechnen. Und wenn p kongruent zu 3 oder minus 3 ist, dann schreiben Sie halt p in der Form 8 mal irgendwas plus 3 oder minus 3. Und dann ändert sich ein bisschen was. Dann kommt hier auf einmal eine ungerade Zahl raus. Aber die Argumentation ist die gleiche, da passiert nichts Neues. Thank you. von der Macht 6 minus 1 zu n. Und das ist 1. Wenn n gerade ist, dann kommt noch 1. Und die anderen Fälle laufen genauso. Denn es kommt nicht dasselbe raus, aber die Idee ist. Daran haben wir jetzt unter anderem gesehen, dass man dieses Lemma mit dem Zählen der negativen kleinsten Reste nicht nur benutzen kann, um ganz konkret irgendwas auszurechnen, sondern man kann es auch dann benutzen, wenn man die Zahlen, mit denen man arbeitet, nicht kennt. Einfach indem man solche Methoden verwendet und versucht, diese Menge von kleinsten Resten genauer zu verstehen. Das ist die 2 über P-Regel. Die kommt in unseren Werkzeugkasten. Es fehlt nur noch eine Zutat. Was haben wir jetzt schon? Wir haben sowas wie so eine Produktregel. Wir haben, wenn oben ein Quadrat steht und das nicht durch P teilbar ist, dann kommt 1 raus. Wir haben, dass man die Zahlen oben modulo P, was unten steht, verändern darf beim Ausrechnen des Legendre-Symbols. Wir haben die minus 1 über P-Regel. Wir haben jetzt die 2 über P-Regel. Und es fehlt noch das quadratische Reziprozitätsgesetz. Das sagt uns, dass wenn bei einem Legendre-Symbol oben und unten ungerade Primzahlen stehen und wenn die verschieden sind, dass man dann das Symbol, also dass man oben und unten vertauschen darf. Und es gibt nur eine Sache, auf die man achten muss. Manchmal ändert sich nämlich dabei das Vorzeichen und manchmal nicht. Und nur das muss man wissen. Was ist die Regel, wie man das Vorzeichen ändert? Und dann kann man damit super arbeiten. Wir machen gleich ein Beispiel. Aber vorher möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie das abstrakt aussieht, was ich gerade erzählt habe, so anschaulich. Das ist Satz 8.9. Das quadratische Reziprozitätsgesetz geht natürlich auch wieder auf Gauss zurück. Und es steht nicht da. Da ist es. Okay, wir haben 2 ungerade Primzahlen, P und Q, und die sind verschieden. Bitte, bitte benutzen Sie das nicht, wenn das keine Primzahlen sind. Das ist einer der Hauptfehler. Und der zweite Hauptfehler ist, dass man das benutzt für gerade Zahlen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Bitte einfach nicht machen. Ach so, sinnvolle Ergänzung für den Schummelzettel. Liste aller Primzahlen bis 100. Das ist so das, wo ich erwarte, dass man da weiß, ob das eine Primzahl ist oder es schnell rausfinden kann. Darüber erwarte ich das dann nicht mehr. Kommt gleich im Beispiel vor, deswegen sage ich das schon mal so. Also hier ist das quadratische Reziprozitätsgesetz. Wenn ich das Legendre-Symbol P über Q und das Legendre-Symbol Q über P multipliziere, dann kommt daraus minus 1 hoch P minus 1 mal Q minus 1 halbe. Viertel. So, und das kann man jetzt anders hinschreiben und dann sieht es eher aus wie das, was ich gerade erzählt habe. Man möchte sozusagen P über Q austauschen durch Q über P, weil man aus irgendeinem Grund glaubt, das besser ausrechnen zu können. Und man darf tauschen. Und jetzt ist nur die Frage, wann ändert sich das Vorzeichen und wann nicht. Und dieses P minus 1 mal Q minus 1 Viertel, da kann man sich ja überlegen, wann wird das gerade und wann wird das ungerade. So, wann wird es gerade? Es wird gerade, ich meine, wir teilen durch 4. Es wird gerade, wenn das, was oben steht, durch 8 teilbar ist. Denn wenn wir dann durch 4 teilen, bleibt immer noch was Gerades übrig. Wenn aber das, was oben steht, zwar durch 4 teilbar ist, aber nicht durch 8, dann kommt was Ungerades raus und dementsprechend bleibt dann minus 1. Und das heißt, dass beim Tauschen das Vorzeichen sich ändert. Und das ist jetzt also die Übersetzung. Wenn P oder Q kongruent zu 1 sind modulo 4, dann kommt oben etwas raus, was insgesamt durch 8 teilbar ist und deswegen ändert sich das Vorzeichen nicht. Wenn aber P und Q beide kongruent zu 3 sind, modulo 4, dann ist die Zahl, die oben bei der minus 1 steht, dieser Exponent, auf einmal, also dann ist das, was oben steht, über dem Bruchstrich, nur noch durch 4 teilbar und nicht durch 8. Und deswegen kommt da was Ungerades raus, wenn wir durch 4 teilen. Und deswegen haben wir eine minus 1 und das heißt, wenn wir umdrehen, müssen wir das Vorzeichen ändern. Gucken wir mal praktisch, wie das aussieht, in einem Beispiel und erst dann werde ich was dazu sagen, wie man diesen Satz beweist. Einverstanden? Wenn es jetzt schon Fragen gibt, können wir die auch jetzt klären. Ansonsten warte ich bis nach dem Beispiel.
Wir warten es nach dem Beispiel. Beispiel 18. Und da weise ich jetzt darauf hin, worauf man bitte achten sollte. Es geht nämlich darum, ob eine quadratische Kongruenz lösbar ist. Die Frage, die da sozusagen steht, ist, ist 85 ein quadratischer Rest modulo 97? Das kann man mit einem Legendre-Symbol ausrechnen, falls 97 eine ungerade Primzahl ist. Ansonsten müssen Sie sich dann bitte was anderes einfallen lassen. Zum Glück ist 97 ungerade und eine Primzahl. Deswegen können wir unsere Techniken verwenden. Und wir fangen an, uns das Legendre-Symbol 85 über 97 anzugucken. Da steht's. Persönlich habe ich immer so ein Adlerauge drauf und gucke, kann ich das irgendwie geschickt, modulo der Primzahl, die unten steht, umformen und komme auf einen Rest, der irgendwie einfacher zu handhaben ist. Das kann man hier machen. Man kann aber auch einfach mal ganz stumpf die Produktregel draufwerfen und 85 zerlegen in kleinere Zahlen. Das habe ich hier gemacht. Die Produktregel sagt uns, ich kann das schreiben als 17 über 97 mal 5 über 97. Das sind jetzt kleinere Zahlen und kleinere Zahlen sind in diesem Fall besser. Oh, und 17 und 5 sind Primzahlen, das ist auch toll. Denn jetzt stehen da zwei Symbole mit Primzahlen oben und unten und die sind verschieden und alles ist ungerade. Das heißt, es sieht aus, als könnte da QR, wie ich das ab jetzt liebevoll abkürze, funktionieren. Und dann gucken wir mal, welchen Rest hat denn 97 beim Teilen durch 4? Das ist 1. Danke für die Finger. Und da das bei beiden Symbolen unten steht, heißt es, dass wir bei beiden Symbolen tauschen dürfen, ohne uns irgendwie um Vorzeichen Sorgen zu machen. Dementsprechend tauschen wir. Die Symbole sind gleich, oder der Wert der Symbole ist gleich, wenn wir getauscht haben. Da steht jetzt auch schon, dass 4 17 minus 1 teilt. Und das brauchen wir gleich. Da kommt nochmal ein Symbol, wo wir nochmal tauschen wollen. Aber hier ist erstmal nur die 97 wichtig. Gut, wir setzen ein. Bisher habe ich ja noch nichts gemacht, was es irgendwie einfacher macht. Aber das kommt jetzt. Jetzt kann ich nämlich mir 97 über 17 angucken. Und da kann ich erstmal haufenweise modulo 17 reduzieren, indem ich von der 97 einfach ganz oft 17 abziehe. Dadurch ändert sich der Wert des Legendre-Symbols nicht. Das heißt, ich gehe jetzt auf 80 und dann auf 63, bla bla bla, immer weiter, immer minus 17, bis was rauskommt, womit ich irgendwie umgehen kann. Und da ist die 12 gut. Warum ist 12 gut? 12 ist 3 mal 4 und 4 ist ein Quadrat, das heißt, da geht schon mal ganz viel weg. So, und dann bleibt übrig, 4 über 17 mal 3 über 17, 4 über 17 kann ich vergessen, 4 ist ein Quadrat und nicht durch 17 teilbar. Dann bleibt nur noch 3 über 17 und das kriegen wir hin, das ist handhabbar. Im Zweifel, indem wir wieder umdrehen, denn 3 und 17 sind Primzahlen und sie sind ungerade, das heißt, ich kann wieder tauschen und muss nur gucken, ändert sich das Vorzeichen. Die 3 macht mich ein bisschen misstrauisch, aber zum Glück hat 17 beim Teilen durch 4 Rest 1. Das heißt, ich darf tauschen, muss das Vorzeichen nicht ändern. So, das steht hier. Wenn ich getauscht habe, kommt 17 über 3 raus und dann reduziere ich modulo 3. Ich komme auf 2 über 3 und entweder weiß ich, dass das minus 1 ist oder ich benutze die gerade frisch gezeigte 2 über P-Regel und dann habe ich einen Teil erledigt und freue mich. Und es kommt der nächste Teil. Wir haben ja noch das Symbol 97 über 5. Das erzähle ich noch und dann gucke ich, was noch unklar geblieben ist. 97 über 5, da ist es. Da passiert überhaupt nichts Spannendes mehr, denn da ziehe ich einfach so oft 5 ab, bis ich eine kleine Zahl da stehen habe, dann bleibt 2 über 5 übrig und dann nehme ich wieder die 2 über P-Regel und sehe, dass da minus 1 rauskommt. Was haben wir jetzt ganz am Ende rausgekriegt? Ganz am Ende steht hier, 85 über 97 konnte ich zerlegen in zwei Symbole, bei beiden ist minus 1 rausgekommen, also habe ich jetzt minus 1 mal minus 1 und das ist 1. Das heißt, die Antwort ist ja, 85 ist ein quadratischer Rest modulo 97. Die Kongruenz, mit der wir angefangen haben, hat eine Lösung. Wir wissen nicht, wie sie aussieht, aber es gibt eine. So, was haben Sie jetzt für Fragen? An welcher Stelle denken Sie, ich weiß nicht, warum es funktioniert oder ich wäre selber nicht drauf gekommen oder was könnte man noch so fragen? Irgendwas?
Warum konnte man der Einzelne 4 über 17 einfach auslassen?
weil 4 ein Quadrat ist und Quadrate sind automatisch quadratische Reste. 4 über 17 gleich 1 heißt ja einfach nur, ich kann 4 als Quadrat schreiben, Modulo 17, und das kann ich, denn 4 ist 2 Quadrat, fertig. Genau, das können Sie immer machen. Bei Quadraten einfach nur gucken, sind die zufällig durch das, was unten steht, teilbar? Dann kommt 0 raus, aber wenn nicht, kommt 1 raus. So, was haben Sie noch? Noch mehr Fragen? Gut, was haben wir jetzt für Tricks gesehen? Wir haben gesehen, reduzieren Modulo der Primzahl, die unten steht. Wir haben gesehen, aufsplitten in kleinere Zahlen, also das als Produkt schreiben. Wir haben gesehen, dass man Quadrate häufig weglassen kann. Und wir haben gesehen, dass wir tauschen können und aufpassen müssen aufs Vorzeichen. Okay. Dann kommt jetzt die vielleicht wichtigste Nachricht des heutigen Tages. Oh, es gibt noch eine Frage. Ja. Wohin denn genau? Ich leg's mal hin. Sagen Sie mir, wo ich hin soll.
Ja, und zwar der untere Teil jetzt. Da nehmen wir dann unten 8, 9, also von 3, 17, 3 über 17, kommen wir dann zu 3 mit 8, 9, aber hat das denselben Rest? Das ist gerade ungefähr. Haben wir nicht gerade bei 8, 9?
Ach so. Ja, 3, nee, es geht nicht um den. Moment, also ich tausche 3 über 17 zu 17 über 3.
Ja.
Und die Frage ist, muss ich jetzt ein Minuszeichen davor schreiben oder nicht? Richtig? Denn das sagt mir das quadratische Reziprozitätsgesetz. Das sagt mir, ich darf tauschen und muss nur gucken, ob das Vorzeichen sich ändert. So, und wann ändert sich das Vorzeichen? Nur dann, wenn beide beteiligte Primzahlen beim Teilen durch 4 den Rest 3 lassen. Die 3 lässt den Rest 3, aber das macht gar nichts, weil nämlich die 17 den Rest 1 lässt. Und die rettet uns und wir müssen das Vorzeichen nicht ändern. Besser? Was noch? Noch mehr? Ja. Ja, genau. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, die 97 ist wichtig, denn die sagt, dass wir jetzt gerade immer ohne Bedenken tauschen können. Aber später war nochmal die 17 wichtig. Und der einzige Fall, wo quasi so Alarmglocken anspringen müssen, ist der, wo beide Primzahlen beim Teilen durch 4 Rest 3 lassen. Nur dann ändert sich das Vorzeichen, sonst nicht. Das kann bedeuten, je nachdem, wie viel Erfahrung Sie haben später mit dem Rechnen und je nachdem, wie schnell Sie solche Sachen sehen, kann das bedeuten, dass Sie beim Umformen schon darauf achten, dass da möglichst nur Primzahlen vorkommen, die beim Teilen durch 4 Rest 1 lassen. Aber je nachdem, was man da alles rechnet und umformt, kann es sein, dass man keine Energie mehr hat, darauf noch zu achten. Wenn es geht, ist es ein Vorteil, denn dann müssen Sie sich da über die Vorzeichen keine Sorgen machen. Was noch? Ja.
Also nur fürs Verständnis, wenn ich jetzt 19 über 3 hätte, hätte ja beides Rest 3, dann hätte ich am Ende nicht minus 1, sondern 1.
Bei dem einen Symbol erstmal, da würde sich dann, also da müsste man dann beim Umdrehen ein Minuszeichen davor schreiben. Das heißt, wenn das Symbol selber den Wert 1 hat, dann wird es durch das Minuszeichen zu einer Minus 1. Richtig. Genau. So, und ich habe noch eine Frage gesehen. Noch eine, ja?
Ich sehe es nicht ganz, wenn wir da unten haben, minus 1 ist ja 1.
Ja.
Und genau, es ist jetzt automatisch, wenn das ist,
weil diese 1, die da am Ende rauskommt, das Ergebnis der kompletten Rechnung ist. Und weil man quadratische Reste daran erkennt, dass das Legendre-Symbol den Wert 1 annimmt. So waren die doch definiert. Das Legendre-Symbol war doch definiert als a über p ist 1, genau dann, wenn p a nicht teilt und a ein quadratischer Rest ist. Das erfordert Übung. Das ist total okay, dass es jetzt noch nicht sitzt. Wir machen das ja noch gar nicht so lange. Wir sind ja gerade voll schnell unterwegs. Und da, danke, das ist die Anknüpfung an meinen wichtigen Kommentar. Wir sind deshalb jetzt so schnell unterwegs, weil noch ein Thema kommt und weil ich da nicht hetzen wollte, denn ich finde das Thema wichtig. Deswegen lasse ich jetzt auch einen fetten Beweis einfach mal weg, denn den Fragen in der Klausur sowieso nicht. Also besprechen wir das jetzt kurz, was ist die Idee, und ich werde mir irgendwas Podcast-mäßiges und Dateimäßiges einfallen lassen, damit Sie die Ideen trotzdem haben. Die stehen zwar im Buch, aber es haben ja nicht alle das Buch und Sie sollen es auch ohne verstehen können. Das heißt, da mache ich was und ich überlege mir noch, wie genau und was und Und ich mache auch gerne noch mehr Material dazu, wenn Sie noch mehr Beispiele brauchen und so. Aber was ist denn die Idee beim Beweis des quadratischen Reziprozitätsgesetzes? Naja, erstmal gibt es zig Beweise und der, den ich in der Vorlesung gerne mache, ist der, der dieses Lemma benutzt mit den negativen kleinsten Resten, aber in einer geometrischen Interpretation. Das ist ziemlich witzig. Die Idee möchte ich Ihnen auch kurz zeigen, aber ich werde überhaupt nicht in die ganzen Details einsteigen, sondern da bereite ich dann irgendwas vor und dann können Sie sich damit beschäftigen, wenn Sie Lust haben. Und wenn nicht, dann halt nicht. Denn wie gesagt, in der Klausur frage ich eh nicht danach. Gut, dann zeige ich Ihnen mal das Lemma in der geometrischen Variante. Hier ist es, Lemma 8.11. Das ist eine geometrische Interpretation von Lemma 8.6. Und ich erzähle erstmal, was passiert und danach lege ich ein Bild auf, das ich mal gemalt habe. Das habe ich nicht hochgeladen, weil das Bild nicht schön genug ist. Aber ich hoffe, dass es hier irgendwie hilft, um zu veranschaulichen, was passiert. Wir haben A aus N, wir haben eine ungerade Primzahl P, die A nicht teilt. Und wir wollen das Legendre-Symbol A über P bestimmen. Und K ist wieder P minus 1 halbe, so wie so oft. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir basteln eine Teilmenge von r Quadrat, also etwas Anschauliches. Und das wird begrenzt von 2 Graden. Ich erkläre gleich, wie das aussieht. Und dann basteln wir noch was. Und zwar schauen wir uns diejenigen Gitterpunkte an, also diejenigen Punkte, wo die Koordinaten ganzzahlig sind in r Quadrat, die eine ganz bestimmte Ungleichung erfüllen. Und dann ist die Aussage dieser geometrischen Interpretation folgendes. Die Anzahl der Elemente, die wir da in der Menge A haben, also diese Gitterpunkte, die in einem bestimmten Bereich liegen, diese Anzahl ist witzigerweise dasselbe wie die Anzahl der Zahlen aus diesem Lemma von Gauss mit den negativen kleinsten Resten. Und das sieht aus wie Magie. Gleich kommt ein Beispiel. Es wird dadurch nicht weniger magisch. Es gibt überhaupt keinen Grund zu glauben, dass das so funktionieren sollte. Ich meine, man malt da irgendwas und dann zählt man da so Punkte und warum zur Hölle sollte das funktionieren? Das ist sehr witzig und deswegen werde ich mir Mühe geben, schönes Material für Sie zu machen, damit Sie nachvollziehen können, warum das funktioniert. Hier ist erstmal ein Bild. Und zwar ist es ein Bild für a gleich 4 und p gleich 7. Darf ich schon? Darf das weg? Darf ich das Bild hinlegen? Oh, das ist zu groß. Ich muss gleich mal gucken, wie das hier überhaupt geht. Moment. Wir können das ja groß machen. Oh. Da ist das. Ich muss noch größer. Da ist das Bild. Kann man da irgendwas sehen? Naja. Na okay. P ist 7, A gleich 4. Die Menge R, die ich beschrieben habe, ist das Rechteck, was Sie da eingemalt sehen. Da haben Sie oben quer ein Stückchen von der Geraden, die durch 1/2 mal a markiert ist, y gleich 1/2 mal a. Und senkrecht haben Sie ein Stückchen der Geraden, die markiert ist durch x gleich 1/2 mal p. Das begrenzt uns jetzt im Rechteck, in r Quadrat. Und dann habe ich da zwei Linien eingemalt und diese Linien kommen aus der Menge a. Die Menge a ist so beschrieben, dass da sozusagen zwei begrenzende Geraden angegeben werden und wir kümmern uns um die Punkte, die echt dazwischen liegen. So ist es geometrisch zu verstehen. Und dann habe ich aber nur die Punkte wirklich eingemalt in blau, die ganzzahlige Koordinaten haben. Denn das ist das, was wir in der Menge A angucken. Nicht all diese Elemente da in diesem Streifen, sondern nur die mit ganzzahligen Koordinaten. Und dann zähle ich da zwei Punkte. Und diese zwei Punkte sagen mir, dass in der Menge 1 mal 4, 2 mal 4, 3 mal 4, p minus 1 halbe ist hier 3, 2 mal ein negativer kleinster Rest vorkommt und dementsprechend ist das Symbol, was rauskommt vom Wert minus 1 hoch 2 und das ist 1. Und 4 über 7 ist auch wirklich 1. So, das ist eine Veranschaulichung. Und wenn man das jetzt beweisen möchte, dass dieses Lemma so funktioniert, dann muss man sich also ziemlich viel überlegen. Man muss so ein Bild malen und dann muss man sich überlegen, was haben die negativen kleinsten Reste mit diesen Gitterpunkten zu tun. Dafür muss man einfach mehrere technische Rechnungen machen, dann kommt das so raus. Und warum wollen wir diese geometrische Version haben? Na, weil man die jetzt benutzen kann, um das quadratische Reziprozitätsgesetz zu beweisen. Denn da haben wir ja zwei Symbole, die wir vergleichen wollen. Für beide Symbole kann man dieses Bild malen und dann bastelt man das zusammen und man zählt einfach nur die richtige Anzahl Punkte und dann kommt alles raus, wie durch Magie. Dazu habe ich ein zweites Bild, wo mal so skizziert ist, wie das Bild aussieht, das man dann malt, um das quadratische Reziprozitätsgesetz zu beweisen. Da beide Bilder, ich meine, das geht vielleicht, das Bild kann ich vielleicht so irgendwie für Sie zugänglich machen. Das andere Bild, da werden Sie gleich sehen, das ist einfach schon total in die Jahre gekommen. Da male ich dann nochmal eine hübschere Version und stelle Ihnen das in Stud.LP irgendwie zur Verfügung. Und dann gibt es dazu noch mindestens eine Datei, wo Argumente draufstehen. Und ich mache eine Podcast-Folge, wo ich sie dann mal so durchquatsche. Das heißt, Sie können sich dann die Argumente und das Bild nebeneinander legen und mir zuhören. Und hoffentlich ergibt dann alles so ein bisschen Sinn. Irgendwie so. Vielleicht geht es auch mit Erklärvideo und nicht mal an der Tafel. Ich muss mir das noch überlegen. Aber irgendwas kriegen Sie dazu. Zweites Bild. Darf ich schon das zweite Bild auflegen? So, das ist das zweite. Oh, naja. Ich habe ja gesagt, das ist schon so ein bisschen alt. Wieso piepst du mich an? Ich habe dir nichts getan. Okay. Da haben wir jetzt wieder so ein großes Rechteck. Und diesmal haben wir zwei Streifen. Und diese Streifen beziehen sich darauf, dass wir P und Q haben, 11 und 7. Und dass wir einmal das Symbol 11 über 7 angucken und einmal das Symbol 7 über 11. Und das heißt, dass man eigentlich zweimal das Bild hat für das Lemma von Gauss. Und dass man dann versuchen muss, diese beiden Bilder irgendwie so zusammenzulegen, dass es ein Bild ergibt, in dem man sinnvoll zählen kann. Das ist so ein technisches Detail, das ich dann erklären werde. Und das waren alles so Dinge, die dauern wahnsinnig lange. Die wollte ich hier nicht machen, weil ich es eben in der Klausur sowieso nicht abfragen werde. Eigentlich geht es nur darum, das Lemma von vorher mit dem Rechteck und dem Streifen zweimal zu benutzen und sich dann klarzumachen, dass da beim Zählen nichts schief geht. Dass also tatsächlich das Ausrechnen des Legendre-Symbols, egal was oben und unten steht, dass das Gleiche rauskommt, es sei denn, man hat eben diesen einen Sonderfall, wo P und Q beide kongruent sind zu 3 Modulo 4. Das ist hier tatsächlich der Fall. Das heißt, da kann man auch was Interessantes sehen. Und man sieht auch, was anders ist, wenn eine der Primzahlen beim Teilen durch 4 Rest 1 ist. Es hat einfach was mit der Anzahl dieser Gitterpunkte zu tun. Soweit. Das nur so zum Neugierig machen. Wenn es jetzt Fragen gibt, dann kann ich versuchen, die zu beantworten, ohne in die technischen Details zu gehen. Ansonsten muss ich Sie einfach vertrösten. Da wird Material kommen und dann sind Sie herzlich eingeladen, dann dazu natürlich noch nachzufragen, wenn Sie das wollen. Ja.
Was passiert denn, wenn der Rest 2 ist?
Kann der Rest 2 sein?
Weiß ich nicht.
Was ist P? Ungerade Zahlen haben beim Teilen durch 4 immer einen ungeraden Rest. Und dann muss es 1 oder 3 sein, wenn wir Reste betrachten, die halt zwischen 0 und 4 liegen. Und dementsprechend. Wir lachen nicht über Sie, wir lachen darüber, dass das auch Video ist. Alles klar, das war Kapitel 8. Ich lege jetzt nochmal unseren vollständigen Werkzeugkasten auf, den wir für Legendre-Symbole haben. Und dann war es das tatsächlich. Ich mache den ein bisschen kleiner und schiebe das so zurecht, damit wir in Ruhe gucken können. So, hier sind erstmal ein paar sehr wichtige Rechenregeln und in der Klausur und auch im Staatsexamen, da dürfen Sie sich einfach auf den Werkzeugkasten beziehen, Sie müssen keine Nummern, keine konkreten Sätze, überhaupt nichts zitieren. Wenn Sie mit Legendre-Symbolen rechnen, dann reicht mir, wenn Sie sagen, Werkzeugkasten. In den Rechnungen, wenn Sie irgendwas umformen, dann ist natürlich nicht schlecht, wenn ich weiß, wie diese Umformung zustande gekommen ist, aber da sehen wir gleich, wie man das machen kann. Sie haben zwei ungerade, verschiedene Primzahlen P und Q. Sie haben ganze Zahlen A und B gegeben. Und jetzt halten wir einfach fest, was wir wissen und was Sie deswegen auch einfach so verwenden dürfen, ohne das nochmal selber zu begründen. Wenn wir eine Quadratzahl haben und wenn P die nicht teilt, dann ist das Legendre-Symbol A über P 1. So, dürfen Sie einfach benutzen, haben wir vorhin gemacht. 4 über 17 war so ein Fall. Zweite Rechenregel. Sie dürfen oben Modulo P unten reduzieren. Das heißt, Sie dürfen P dazuzählen oder abziehen. Und das haben wir vorhin im Beispiel auch schon ein paar Mal gemacht, einfach damit die Reste, die oben stehen, kleiner sind und wir besser verstehen, was passiert. Dürfen Sie einfach machen. Ohne Kommentar. Wenn Sie wollen, schreiben Sie dran, umrechnen Modulo P. Aber ansonsten müssen Sie da nichts weiter begründen. Jetzt kommt 3. Da wünsche ich mir das, was dran steht. Da können Sie sowas schreiben wie Produktregeln. Ich weiß dann schon, was Sie meinen. Dann kommt 4, das quadratische Reziprozitätsgesetz. Wenn Sie eine Umformung machen, wo das quadratische Reziprozitätsgesetz benutzt wird, dann reicht es mir, wenn Sie da QR hinschreiben, denn ich kann selber sehen, ob Sie den Vorzeichenwechsel, der vielleicht nötig ist, richtig gemacht haben oder nicht. Wenn es falsch ist, ist halt schade. Aber Sie müssen dann nicht nochmal einen Roman schreiben, ich habe das jetzt so gemacht und ich habe das Vorzeichen gewechselt, weil, oder ich habe es nicht gewechselt, weil. Machen Sie es bitte auf dem Schmierzettel, damit es richtig ist, was Sie rechnen. Aber das müssen Sie nicht alles als Begründung ordentlich hinschreiben, ist nicht nötig. Einfach QR und ich sehe dann schon, was Sie gemacht haben. Und zum Schluss kommen die Regeln minus 1 über P und 2 über P. Die sind hier. Und da habe ich jetzt unten dran geschrieben, wie Sie sich darauf beziehen können. Da müssen Sie natürlich auch nicht das Lemma oder irgendwas wissen, sondern dann schreiben Sie einfach minus 1 über P-Regel oder 2 über P-Regel und dann weiß ich Bescheid. Kurz, knackig. Machen Sie die Umformung so, dass Sie sich selber sicher sind, dass es alles stimmt. Schreiben Sie diese Mini-Begründung dran und dann läuft das. Ich weiß genau, was Sie meinen. Wenn nicht, dann ist es vielleicht falsch, was Sie machen. Aber Sie können jetzt aber überlegen, ob es irgendwas gibt an Umformungen, wo Sie sich gerade nicht sicher sind. Wie müsste ich das anschreiben und versteht sie, was ich meine oder nicht? Ist das richtig oder nicht? Irgendwas spontan, wo Sie denken, ah, ich würde es gerne so und so umformen, darf ich das? Und wenn ja, wie schreibe ich das da dran? Na gut. Mit den Beispielen, mit den Übungsaufgaben und mit dem Workshop im Januar werden vielleicht noch solche Fragen auftreten. Okay, dann wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Erstmal okay? Werkzeugkasten, bla bla bla. Gut, wunderbar. Ich wische eine Runde, Sie atmen sich durch und dann kommt Kapitel 9. Das letzte Kapitel, was für alle relevant ist. Ich möchte zur Motivation ein paar Beispiele hinschreiben. Das mache ich nur skizzenhaft. Da kommen jetzt ein paar Gleichungen. Ich erzähle ein bisschen was dazu. Und damit möchte ich motivieren, womit wir uns im Kapitel 9 beschäftigen. Das ist witzigerweise eins der schulstoffrelevantesten Kapitel, obwohl das, was an Theorie einfließt, überhaupt nicht Schulstoff ist. Aber man schlägt eine Brücke. Die Frage, über die wir sprechen, kann man jedem in der Tram erzählen. Aber witzigerweise können sie die meisten Leute aus der Tram nicht beantworten. Hier ist zum Beispiel so eine Frage. Welche NSM hat die Gleichung und wir haben jetzt schon ein Jahr und mehr als ein halbes Semester Mathematik zusammen gemacht und wir können es immer noch nicht beantworten. Machen wir es spannender. Machen wir x Quadrat plus y Quadrat z Quadrat raus. Das ist der erste Fall von Fermats großem Satz. Fermats großer Satz hat doch die Aussage, wenn n 3 oder größer ist, dann gibt es keine Lösung, keine ganzzahligen und nicht langweiligen Lösungen für die Gleichung x hoch n plus y hoch n gleich z hoch n. Das ist unfassbar schwierig, das zu zeigen. Hier ist der Fall, wo der Exponent 2 ist. Das können wir mit unseren Methoden machen. Wir wissen noch nicht genau, wie es geht, aber wir haben schon alles anhand der Zeit gesagt. Und dann kann man sich ja auch noch sowas fragen wie, na, man nimmt irgendwelche Parameter und schreibt sowas hin wie a mal x plus b mal y plus c gleich 0. Für welche a, b und c kann man das ganzzahlig lösen? Für welche a, b und c geht das nicht? Wovon hängt das ab? Das sind doch haufenweise einfache Gleichungen, wo man so denkt, ja klar, das muss man doch irgendwie ausprobieren und umrechnen und hinschreiben können. Ganz so einfach ist es nicht. Tatsächlich gibt es hier unendlich viele Lösungen und wir können rausfinden, wie die aussehen. Wir können hier mit dem, was wir schon wissen, wir müssen es einfach nur noch ein bisschen anders fassen, können wir rausfinden, für welche n es Lösungen gibt und für welche nicht. Und auch hier, da können wir Kriterien aufstellen, für welche A, B und C es ganzzahlig lösbar ist und für welche nicht. Darum geht es in diesem Kapitel. Es geht um ganz konkrete Gleichungen, um so Dinge, die geeignet sind, auch zum Beispiel Aufgaben zu stellen. Und da muss man gucken, was können die Schüler und Schülerinnen mit dem, was sie wissen, da machen, auf was können die alleine kommen oder was können die sich erarbeiten. Dadurch, dass sie viel mehr wissen, können sie all diese Aufgaben sehr einfach erstellen und können auch ganz einfach den Schwierigkeitsgrad einstellen. Insbesondere können Sie denen ganz leicht unlösbare Aufgaben geben, einfach nur, um zu zeigen, dass man mit manchen Methoden auch an Grenzen kommt. Also, dass manche Tricks und manche Rechenwege nicht immer funktionieren, sondern dass es Grenzen gibt. Und dass es dann manchmal daran liegt, dass es einfach keine Lösung für die Gleichung gibt. Bei dieser Gleichung da oben, x² plus y² gleich n, dann möchte man gerne rangehen und wirklich mit ganzen Zahlen arbeiten und quasi Dinge ausprobieren. Das Problem ist, dass einen das nicht weiterbringt. Das liegt daran, dass wir da so eine Mischung haben. Wir haben einmal eine Summe und dann haben wir aber auch zwei Quadrate da stehen. Das heißt, das sind Addition und Multiplikation so vermischt und es ist nicht so klar, wie man da rangehen soll. Witzigerweise hilft der Übergang in einen anderen Ring. Dann kann man nämlich die linke Seite als Produkt schreiben und dann steht da auf einmal, das Produkt von einer Zahl mit noch einer Zahl ist n. Und dann kann man sich Faktorisierungen von n angucken und schauen, was passt zur linken Seite, wie komme ich vielleicht auf Lösung. Diese Faktorisierungen werden jetzt nicht in z passieren, das können wir nicht erwarten, dass es klappt. Aber es gibt einen Ring, in dem wir faktorisieren können, und zwar ist das der Ring ZI. Das ist eine häufige Methode, wie man an solche Fragen rangeht. Und ich möchte jetzt nur hier oben mal kurz so einen Ideenpfeil dran malen. Die Idee ist, dass ich die linke Seite schreibe als x plus yi mal x minus yi. Dann steht links auf einmal ein Produkt. Ich habe aber dafür das Problem jetzt von z wegtransportiert in einen größeren Ring zi. Und das heißt, um das jetzt lösen zu können, muss ich über den Ring zi noch mehr wissen. Wir alle müssen über den Ring zi jetzt noch mehr wissen. Wir wissen schon ganz viel, wir wissen, er ist euklidisch, bla bla bla, er hat haufenweise tolle Eigenschaften, aber es gibt eben auch noch Zeug, das wir nicht wissen, das wir aber brauchen, um jetzt bei solchen Fragen weiterarbeiten zu können. Das motiviert das erste Lemma dieses Kapitels, Lemma 9.1. Vielleicht kriege ich hier auch ein Bild, mal gucken, ja. Das sieht nicht schlecht aus. Machen wir es mal Schritt für Schritt. Die erste Aussage haben wir schon gesehen. Wir kennen ja die Normfunktion, die zum Ring ZI gehört und die zu einem euklidischen Ring macht. Dann nehmen wir einfach die Zahl und multiplizieren mit ihren komplex konjugierten. Das ist genau das, was da oben links steht. Das heißt, das, was da oben links steht, ist die Norm von x plus yi. Diese Funktion kennen wir schon. Und in diesem Lemma zeigen wir, dass die sich mit der Multiplikation verträgt. Das haben wir sowieso schon mal gesehen. Das heißt, es ist eine kleine Wiederholung. Als nächstes schauen wir uns an, wie wir die Einheiten von ZI charakterisieren können. Ich habe hier bestimmt schon ein paar Mal erzählt, was die Einheiten von ZI sind, aber wir haben das noch nicht bewiesen. Wir haben noch nicht wirklich hergeleitet, was die Einheiten sind. Und ein Schritt in die Richtung ist, dass wir uns klar machen, dass die Einheiten genau die Elemente von Norm 1 sind. Und dann können wir bestimmen, dass die Einheiten 1, minus 1, i und minus i sind. Keine Überraschung soweit. Dann überlegen wir uns, dass bei komplexer Konjugation sich die Eigenschaft, irreduzibel zu sein, nicht ändert. Ist vielleicht auch nicht so überraschend. Aber die Konsequenzen sind jetzt ganz toll. Das heißt nämlich, wenn wir eine sogenannte Primfaktorzerlegung, das ist jetzt meine Abkürzung für Zerlegung in Einheiten und Irreduzible, haben von einem Element Alpha aus ZI, dann kann man eine entsprechende Zerlegung kriegen für das komplex konjugierte Alpha Stern, indem ich einfach diese Zerlegung nehme, die ich habe, und jeden einzelnen Faktor komplex konjugiere. Das steht hier. Dafür müssen wir ein bisschen was wissen vorher. Was wir dann immer noch nicht wissen ist, was hat denn ZI eigentlich für irreduzible Elemente? Aber dazu kommen wir dann. Erstmal erarbeiten wir uns so ein bisschen Werkzeug. Dafür ist Lemma 9.1 da und wir beweisen das. Manches geht ganz schnell, weil wir das im Prinzip schon gesehen haben. Aber die Argumente sind in jedem Fall nicht schwierig. Das ist jetzt zum Aufwärmen, zum sich nochmal erinnern, was ist dieser Ring, was haben wir da schon für Rechenregeln. Herkommt. Ist aber kein Problem, das einfach nochmal hinzuschreiben. Wer möchte das nochmal sehen? Okay, machen wir. Mit Stern bezeichne ich die komplexe Konjugation. Ja, Alpha und Beta aus ZI benutze ich jetzt einfach. Die Norm von Alpha ist Alpha mal Alpha Stern. Das ist einfach die Definition der Norm. Und die Norm von Beta ist Beta mal Beta Stern. Und jetzt setze ich ein, die Norm von Alpha mal Regel, Alpha mal Beta multipliziert mit Alpha mal Beta komplex konjugiert. Jetzt verwende ich, dass komplexe Konjugation ein Körperautomorphismus von C ist. Das heißt, es verträgt sich mit der Addition und auch mit der Multiplikation in diesem Ring ZI. Das heißt, ich benutze hier Eigenschaften von Sternen. Und dann darf ich schreiben, Alpha mal Beta mal Alpha Stern mal Beta Stern. Jetzt darf ich noch benutzen, dass der Ring kommutativ ist. Bei der Multiplikation spielt die Reihenfolge keine Rolle. Und dann habe ich da vorne stehen, Alpha mal Alpha Stern. Das ist die Norm von Alpha. Und hinten fasse ich zusammen Beta und Beta Stern. Das ist die Norm von Beta. Und der Ring ist kommutativ. Das waren die Zutaten für Teil A. Jetzt kommt Teil B. Da gibt es zwei Richtungen zu zeigen. Richtung 1, wenn die Norm 1 ist, dann ist das Ding eine Einheit, also ein Teil davon 1. Und andere Richtung, wenn das Ding ein Teil davon 1 ist, dann ist der Wert der Normfunktion 1. Und da fangen wir jetzt mal an mit die Norm von Alpha ist 1. Naja, aber jetzt gucken wir einfach nochmal oben. Was ist denn die Norm? Die Norm ist Alpha mal Alpha Stern. Das heißt, Alpha mal Alpha Stern ist 1 und das sieht doch jetzt schon so aus, als ob Alpha ein Teil davon 1 ist. Wir brauchen nur noch, dass Alpha Stern auch im gleichen Ring liegt, also auch im ZI. Das ist aber klar, denn die Eigenschaft, ganzzahlig zu sein, ändert sich nicht, wenn ich komplexe Konjugationen draufwerfe. Dazu. In Wirklichkeit ist in solchen Ringen die Eigenschaft, eine Einheit zu sein, nichts anderes als, es gibt ein multiplikatives Inverses. Das sehen wir hier. Es gibt für Alpha ein multiplikatives Inverses, nämlich Gamma. Okay, jetzt schreiben wir hin, was passiert, wenn wir die Norm anwenden. Was ist denn jetzt die Norm von, achso, ich fange mal auf der rechten Seite an. Die Norm von 1 ist 1. Die Norm von 1 ist jetzt die Norm von der linken Seite. Dann kommt Teil A und ich ziehe das auseinander in Norm von Alpha mal Norm von Gamma. Und das ist jetzt eine Gleichung in Z. Hier ist eine ganze Zahl, hier stehen auch zwei ganze Zahlen und deren Produkt ist 1. Es gibt nicht so wahnsinnig viele ganze Zahlen, deren Produkt 1 ist. 1 mal 1 fällt mir ein und dann noch sowas wie minus 1 mal minus 1. Aber das sind ja Normwerte von ganzen gaußschen Zahlen. Das ist eine Summe von zwei Quadraten und sowas ist nicht negativ. Das heißt, das ist mindestens 0, das ist auch mindestens 0. Dementsprechend könnte jetzt nur beide gleich 1 sein, insbesondere ist die Norm von Alpha gleich 1. Summe von zwei Quadraten schreiben kann, da gibt es dann nur die Möglichkeiten 0 und 1 oder 1 und 0 und das führt dann genau zu den Zahlen 1 minus 1 und i minus 0. Sonst bitte gleich beschweren. Mit b ist dann 1.
Und dann kann halt, zum Beispiel, wenn hier 1 und hier 0 steht, dann kann A1 1 oder minus 1 sein. Das führt dann zu 1 und minus 1. Und wenn hier 1 oder minus 1 steht, führt das zu I und minus I. Und das sind genau die Möglichkeiten. Mit den Teilern. Wir nehmen uns einen Teiler von Alpha Stern her und gucken, ob es stimmt, dass der eine Einheit sein muss oder zu Alpha Stern assoziiert. Dazu schreibe ich Alpha Stern als Gamma mal Delta. Das heißt, ich fange an mit, sei Gamma ein Teiler von Alpha Stern und dann schreibe ich Alpha Stern hin als Gamma mal Delta, wobei Delta auch was sind. Sei Gamma. Wiederholen wir jetzt auch nochmal, was wollen wir zeigen? Wir wollen zeigen, dass Gamma und Delta Einheiten sein müssen oder zu Alpha Stern assoziiert. Das sind die einzigen Möglichkeiten, Teiler von Alpha Stern zu finden. Das müssen wir zeigen. Naja, und wir haben irgendwie keine Ahnung, außer Infos über Alpha. Und wie kommen wir von Alpha Stern zu Alpha? Na, indem wir uns
Teiler, die müssen jetzt Einheiten sein oder zu Alpha assoziiert. Dann gucken wir uns mal einen solchen Fall an, erstmal nur mündlich. Nehmen wir mal den Fall, dass Gamma-Stern eine Einheit ist und Delta-Stern assoziiert zu Alpha. Kann ja sein. Dann ist Gamma auch eine Einheit, denn wir haben uns ja klar gemacht, dass die Einheiten nur ein bisschen die Plätze tauschen bei komplexer Kombination, aber man fliegt aus der Menge der Einheiten nicht raus. Das heißt, dann ist Gamma, also ja, dann ist Gamma auch eine Einheit. Das heißt, hier ist dann Gamma eine Einheit und Delta zu Alpha-Stern assoziiert. Und die andere Möglichkeit ist, dass das assoziiert ist zu Alpha und das ist eine Einheit, aber dann ist auch Delta eine Einheit und dann sind wir hier entsprechend auch in dem Fall Delta eine Einheit, Gamma assoziiert zu Alpha-Stern. Das heißt, das Einzige, was wir hier wirklich benutzen, ist, dass die komplexe Konjugation sich mit der Multiplikation verträgt und dass die Eigenschaft, eine Einheit zu sein, bei komplexer Konjugation nicht zerstört wird. Das ist der einzige Witz. Oder? Kann ich das übersehen, was noch Witziges passiert? Was sagt denn E? E sagt, wenn wir eine Primfaktorzerlegung haben von Alpha in ZI und damit ist gemeint eine Zerlegung in Einheiten und Irreduzible, dann bekomme ich aus der eine für Alpha Stern, indem ich die einzelnen Bestandteile mit Stern, also mit komplexer Konjugation, abbilde. Und jetzt zeige ich da einfach mal so drauf und dann schreibe ich möglicherweise noch einen blumigen Satz an die Tafel. Wir gucken mal. Hier steht so eine Zerlegung für Alpha. Vorne steht eine Einheit, die heißt Epsilon. Wenn ich die komplex konjugiere, kommt wieder eine Einheit raus. Danach kommen diese Gammas. Die Gammas sollen irreduzibel sein. Wenn ich da die komplexe Konjugation drauf werfe, dann kommen da wieder irreduzible Elemente raus. Das heißt, das, was dann da steht nach der komplexen Konjugation, ist wieder ein Produkt von einer Einheit mit irreduziblen Sachen. Und es ist eine Zerlegung von Alpha Stern, denn ich habe ja nichts anderes gemacht, als Stern auf diese Gleichung angewandt. Und da benutze ich die Verträglichkeit mit der Multiplikation. Das heißt, wir sind schon fertig. Wir haben dann da automatisch eine Zerlegung von Alpha Stern stehen. Da der Ring faktoriell ist, ist das dann sogar die einzige Zerlegung, bis auf Multiplikation mit Einheiten und Reihenfolge der Faktoren. Aber das ist an der Stelle sogar egal. Ich brauche einfach nur, dass da wieder so eine Zerlegung rauskommt. Und dabei haben wir jetzt nur benutzt, dass die Eigenschaft, eine Einheit zu sein, von komplexer Konjugation respektiert wird und dass auch die Eigenschaft, irreduzibel zu sein, von komplexer Konjugation respektiert wird. Wir sehen also, wie stark diese Eigenschaft ist, dass eine Abbildung die Struktur des Ringes erhält. ZI. Bisher, also das soll jetzt nicht gemein sein, aber wir haben tatsächlich keine Ahnung. Bisher wäre es so, wenn Sie mir ein Element sagen aus ZI und wenn ich jetzt nur Sachen benutzen darf, die wir alle gemeinsam schon wissen, dann müsste ich zu Fuß nachprüfen, ob das irreduzibel ist. Ansonsten habe ich keine Möglichkeit, was zu tun. Und das ist doch ein Zustand, den wir nicht akzeptieren können. Also nähern wir uns jetzt einer Bestimmung der irreduziblen Elemente. Und zwar wollen wir die einfach alle kennen. So wie wir in Z die Primzahlen kennen, okay, wir kennen sie nicht wirklich, aber wir wissen, die Primzahlen sind ihre bezogenen Elemente, die Primzahlen und ihre negativen. Und genauso wollen wir in ZI so eine Art Liste haben, eine genaue Beschreibung, wie sehen die irreduziblen Elemente aus. Und dann können wir loslegen und können all diese tollen Gleichungen analysieren und können Lösungsmengen bestimmen und sowas. Hier ist das erste Lemma. Lemma 9.2. Rückrichtung, also für die, oder für die Umkehrung besser gesagt, ein Gegenbeispiel für mich. Wer kann mir eine ganze gaußsche Zahl sagen, die irreduzibel ist, die nicht irreduzibel ist, aber wo die Norm trotzdem die Primzahl ist? Oder andersrum, also ich überlege gerade, was ich haben möchte. Ich möchte haben etwas, was irreduzibel ist, aber wo die Norm keine Primzahl ist, also wo dieses Kriterium nicht rein. Genau, das möchte ich haben. Ein irreduzibles Element, aber die Norm ist keine Primzahl. Hat jemand eins? Okay, das ist was zum Nachdenken, falls der Beweis Sie langweilt. Der Beweis ist nämlich ganz einfach. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass das kein genau dann wenn ist. Das war der Sinn dieser Frage. Da steht nur, wenn die Norm eine Primzahl ist, dann ist das Element irreduzibel. Da steht nicht, dass es andersrum genauso gilt. Und das steht da aus gutem Grund nicht. Es steht da nicht, weil es nicht stimmt. Ist, dann hätte man ein Beispiel für etwas, wo die Norm keine Primzahl ist. Also die Frage ist, was war das Problem jetzt bei diesen Beispielen? Wir haben ja noch nicht so viele Kriterien für Irreduzibilität, deswegen ist es momentan auch noch schwierig, solche Beispiele zu finden. Danke, dass Sie es versucht haben. Und ich habe es jetzt nicht beantwortet tatsächlich, ob das Ding irreduzibel ist oder nicht. Und ich glaube, ich möchte es auch nicht. Ich glaube, ich möchte tatsächlich ein bisschen von der Spannung noch behalten, bis zu dem Resultat, wo wir dann sehen, wie wir auf irreduzible Elemente. Ich versuche, das Buch jetzt schon mehr dazu zu sagen. Okay, wie zeigen wir das? Na, wir nehmen mal so eine Primzahl P her. P. Prim. Und die Norm von Alpha gleich P. Primzahlen sind nicht 0 und auch nicht 1. Und deswegen ist Alpha nicht 0 und auch keine 1. Wenn es 0 wäre, wäre die Norm 0. Wenn es eine Einheit wäre, wäre die Norm 1. Das passt aber nicht zu P. Das heißt, wir haben eine Chance beim Thema Irreduzibilität. Jetzt schreiben wir Alpha als Produkt und gucken, was wir wissen. Seien also, wie habe ich die genannt? Beta und Gamma. Um, 1 Teil A. Und jetzt haben wir da auf einmal wieder was stehen, was in den natürlichen Zahlen funktioniert, mit 0. Denn diese beiden Werte hier sind ganze Zahlen mit mindestens 0. Das Produkt soll P sein. P ist aber eine Primzahl. P hat nicht so viele Teile. Das heißt, entweder sind das 1 und das P, oder das ist P und das ist 1, aber eins von den beiden ist auf jeden Fall 1 und dann ist das dazugehörige Element eine Einheit. Fertig. Und das nächste Lemma gibt uns schon mehr Aufschluss über irreduzible Elemente. Lemma Nummer 3. Sei wieder P eine Primzahl. Und jetzt gucken wir uns an, wie verhält sich diese Primzahl, wenn wir sie in ZI betrachten. Der Witz ist nämlich, dass die Primzahlen, also insbesondere einige Primelemente aus Z, sich in ZI auf einmal anders benehmen. Manche von denen bleiben Primzahlen, im Sinne von sie bleiben irreduzibel, und manche nicht. Und wir fangen jetzt an, das zu verstehen. Ist P gleich 2? Oder ist P kongruent zu 1 mal 4? So ist P nicht irreduzibel in ZI. Das heißt, da kommen auf einmal interessante neue Teiler dazu. Und die zweite Möglichkeit, naja, wenn P nicht 2 ist und wenn P auch nicht kongruent zu 1 ist mal 4, dann muss P ungerade sein und kongruent zu 3 mal 4. Die trägen Primzahlen. Die bleiben irreduzibel in ZI. Das heißt, wenn Sie nach irreduziblen Elementen in ZI suchen, dann gibt es auch immer die Möglichkeit, sich auf Primzahlen zurückzuziehen, die Sie schon kennen und die diese Eigenschaft hier erfüllen. Aber das müssen wir natürlich noch beweisen. Das machen wir nächste Woche. Und